Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Teilnehmer im Sicherheitsrat. Wir begrüßen Sie und euch ganz herzlich zu einer neuen Sitzung in unserem Rat. Und wir sprechen heute vor allen Dingen mal über Geopolitik, über das große Bild, kann man sagen. Und mit wem könnte man das besser machen als mit einer Person, die sich das vor gar nicht allzu langer Zeit vor Ort angeguckt hat? Die begrüßen wir jetzt gleich. Herzlich willkommen, Frau Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Schön, dass Sie da sind. Und natürlich mit mir mein Co-Host, der allseits beliebte und unerreichte Peter Tauber. Lieber Peter, schön, dass du da bist.
Ich bin so stolz und dankbar, dass ich neben dir sitzen darf, lieber Timo. Und hallo, Frau Strack-Zimmermann. Schön, Sie wieder zu sehen.
Ich bin weit entfernt und bin geplättet von der Musik, die ich höre.
Frau Strack-Zimmermann, ich habe Sie gerade angekündigt, dass wir über Geopolitik sprechen. Sie waren vor gar nicht allzu langer Zeit an einem Ort, der geopolitisch in Zukunft hochinteressant sein wird. Darf ich Sie mal fragen, Sie waren in Grönland. Was war Ihr persönlich eindrücklichster Moment auf Grönland?
Ich danke Ihnen erstmal für die Einladung und für dieses gewaltige Intro. Und freue ich mich sehr, dabei sein zu dürfen. Der größte Augenblick war für mich, als ich an der Nordwestküste in ein kleines Hotelzimmer trat, die Vorhänge aufmachte und auf das Meer guckte und ja, bis zum Horizont reichenden Eisbergen vor der Tür. Das war wirklich unvorstellbar. Und wir hatten das Glück, ich war mit einer kleinen Delegation zum Europaparlament da, dass wir fantastisches Wetter hatten. Wir hatten blauen Himmel, das muss man betonen, weil in Grönland gibt es so viel Nebel, dass mir gesagt wurde, dass 50% der herannahenden Flugzeuge abdrehen müssen. Und also eine Insel, die wirklich mit den Naturgewalten lebt. Und bin dann auch mit durch diese Eisberge habe fahren dürfen. Ja, das war eigentlich etwas, wo selbst Vielsprecher wie ich und die anderen Kollegen, es war totenstill auf diesem Boot.
Jetzt sind Sie ja schon seit Jahrzehnten auch Expertin, auch gerade in verteidigungs- und sicherheitspolitischen Fragen. Unter dem Gesichtspunkt, mit welcher spezifischen Erwartungshaltung fährt man dahin? Also wenn man weiß, man fährt mit so einer Delegation dahin, haben Sie sich da auf was eingestellt? Wussten Sie im Grunde, worauf Sie da den Fokus legen wollten oder was Sie auch zu sehen bekommen?
Und können Sie uns nochmal sagen, wer war alles dabei? Also was war das für eine Runde?
Ja, also der Verteidigungsausschuss in Brüssel, in dem ich vorsitzen darf, wir machen regelmäßig Reisen, wenn Sie so wollen, ausschließlich in Gebiete, die sicherheitspolitisch relevant sind. Das ist jetzt vielleicht nicht erstaunlich. Und das Thema kam auf die Tagesordnung Grönland aufgrund der Aussagen von Donald Trump, die Insel kaufen zu wollen, aufgrund des bizarren Besuches des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, wo die Bevölkerung zu Hause blieb und er nach einer Stunde wieder nach Hause flog, nicht ohne die Bemerkung zu lassen, es sei dort scheißkalt. Letzteres kann ich unterstreichen. Und auch, dass der Sohn von Donald Trump da war, Donald Trump Junior, übrigens im Schlepptau all die Influencer in den Vereinigten Staaten, die dort massiv Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen. Also damit haben wir uns beschäftigt und dann kam eine Delegation aus Grönland von Vertreterinnen und Vertretern des dortigen Außen- und Verteidigungsausschusses und besuchten uns und haben uns die Lage erklärt, dass Grönland den Grönländern gehört und dass sie höchst irritiert seien über das, was aus den Vereinigten Staaten kommt. Und daraufhin haben sie mich eingeladen, ob ich nicht mit Kollegen kommen würde, denn wir fahren ja nicht einfach so hin, so hallo, hier sind wir. Und wir waren 6 Abgeordnete, also 5 plus die Vorsitzende und noch 2, 3 Kollegen, sogenannte Political Advisor, also eine kleine Delegation, was auch sinnvoll ist.
Jetzt wissen wir, also viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen von diesen seltsamen Anwandlungen des US-Präsidenten, Grönland einnehmen oder kaufen zu wollen und tun das ab als Gerede. Nun ist es aber tatsächlich ja so, dass Grönland eine ganz besondere militärische und geostrategische Bedeutung haben.
Ja, ich glaube, was man sich erstmal klar machen muss, wenn man sagt, ich fliege auf die Insel Grönland. Also Grönland ist das 12. Land der Welt. Die größte Insel der Welt ist 6-mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, hat 2,2 Millionen Quadratkilometer Fläche. Dort wohnen aber nur 57.000 Menschen. Also auf gut Deutsch, da ist drei Viertel ist eine geschlossene Eisdecke. Grönland ist grundsätzlich eigenverantwortlich, gehört aber zum Königreich Dänemark. Und diese politische Intervention von außen kennen die Grönländer nicht. Also es gibt dort eine lange Diskussion darüber, sich unabhängig von Dänemark zu machen. Das liegt daran, dass die Kolonialgeschichte der Dänen dort eine, die häufig und fast immer Kolonialgeschichten stark belastete ist. Diese Kolonialgeschichte lastet sehr auf Grönland und deswegen sagen auch die Grönländer Grönland den Grönländern und ohne uns wird gar nichts entschieden.
Kann man es so verstehen, dass bevor die Grönländer Teil der USA werden, sie lieber unabhängig werden als eigener Staat? Würden Sie das so nach Ihrer Einschätzung beschreiben?
Wenn Sie, es gibt fünf Parteien in Grönland, in Nuuk, vier arbeiten zusammen. Eine ist in der Opposition. Wir haben uns mit mehr oder weniger allen getroffen. Das Gemeinsame ist, dass sie unabhängig werden wollen. Aber alle sagen auch, dass ihnen völlig klar ist, dass diese Unabhängigkeit nicht zu 100% umzusetzen ist. Ich habe gerade von der Größe des Landes gesprochen, von den geringen Einwohnern. Es gibt eine Rechnung, dass auf den Quadratkilometer 0,026 Menschen leben. Das heißt, ein solches Land zu schützen, ist völlig ausgeschlossen bei der Einwohnerzahl. Das heißt, sie wissen, dass sie einen Schutz brauchen. Und wenn Sie mich so fragen, Sie sind nach der Intervention oder nach der Bemerkung Trumps, schauen Sie definitiv nach Europa.
Warum liegt jetzt so ein Schlaglicht gerade auf Grönland? Man könnte ja theoretisch sagen, mein Gott, das ist so ein riesiger Eisklotz da im Norden, das kann es doch eigentlich völlig egal sein.
Das liegt daran, dass der Klimawandel dort sichtbar und spürbar ist, dass die Eiswelt dort am Tag so viel Wasser in den Ozean lässt, also der Eisberg schmilzt, um es so zu sagen, wie die Bundesrepublik im Jahr Wasser verbraucht. Und das zeigt das, was ja auch die Chinesen schon mit freudiger Erwartung sehen, dass man dort mit Schiffen durchkommen kann, in den Nordatlantik münden kann. Und jetzt versetze ich mich mal für einen Moment in die Vereinigten Staaten, in Trump. Ich gehe davon aus, der saß vor einer Karte. Dann hat man gesagt, Herr Präsident, wir haben ein Problem. Nämlich, dass der Nordatlantik nicht mehr geschützt ist durch den Norden Kanadas und dass es möglich ist, zwischen Grönland, Island und Großbritannien nicht nur, dass dort russische U-Boote durchkommen könnten, sondern eben auch die Nordroute Schiffe in den Nordatlantik. Und das wäre eine unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten, die eben diesen natürlichen Schutz hatten. Dass dann die Vereinigten Staaten sagen, da müssen wir hingucken, nachvollziehbar. Das könnte man aber auch mit der NATO gemeinsam machen. Es gibt übrigens einen großen amerikanischen Stützpunkt dort. Und wenn die Vereinigten Staaten gesagt hätten, wir fühlen uns mitverantwortlich für den Schutz, glaube ich, wäre das anders angekommen auf der Insel. Aber es war wie immer diese herbe Art, geradezu auch wieder koloniale, so ein koloniales Sprech drauf zu haben. Sie sind eindeutig, suchen sie die Nähe Europas und empfanden es auch, und das war auch uns wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und nicht kommen, um denen zu sagen, was Sache ist.
Aber wenn das so ist, dann muss man doch ja konstatieren, dass das, was die US-Administration macht, zwar vielleicht der falsche Weg ist, aber doch auf ein Problem aufmerksam macht. Denn das ist ja eben nicht nur eine Frage für die Sicherheit der Vereinigten Staaten, sondern wenn man so will, für das westliche Bündnis, für die NATO, also für die Europäische Union. Und darauf eine Antwort zu geben, daran werden wir ja nicht vorbeikommen. Die Frage ist halt nur, ist die richtige Antwort, dass Grönland Teil der USA wird? Da hätte ich auch Zweifel. Aber dass wir eine Antwort geben müssen, um, wenn Sie so wollen, die nördlichste Flanke des Bündnisses zu schützen, das ist sicherlich ja ein valider Punkt, den die Amerikaner da wieder haben.
Ja, das ist so. Ich erinnere mich allerdings in der Tat, auch Herr Tauber, als wir uns noch begegnet sind im Verteidigungsausschuss, als Sie Staatssekretär waren, dass wir und auch in den folgenden Jahren das Thema durchaus aufgeworfen worden ist, so am Rande zugegebenermaßen. Also wie die Welt sich verändert und welche Gefahrenpotenzial plötzlich auf diesem westlichen Bündnis schlummert. Insofern ist die Frage, das hat auch was damit zu tun, dass China das immer artikuliert hat, sie wollten eine weitere Seidenstraße. Und wir sind natürlich hoffentlich nicht mehr so naiv, daran zu glauben, dass eine Öffnung des Meeres gut ist für den Handel. sondern eben auch die Gefahr birgt, dass man verletzbar ist. Aber die Tonalität betrifft ja nicht nur Grönland, sondern auch Kanada, denn in diesem Kontext hat Trump ja auch gesagt, Kanada wird der nächste Staat, weil die können uns, die brauchen wir, weil ja eben das Nord östliche Kanada eben dort diese Eisberge sind, die eben sich auch verändern. Also ja, er hat ein Spotlight aufgemacht.
Wir haben gerade darüber gesprochen, neue Schifffahrtsrouten, seltene Erden und damit natürlich auch entsprechend wirtschaftliche Interessen und auch Abhängigkeiten. Wie sehen Sie denn die Gefahr, dass diese Routen am Ende des Tages auch, ich sag jetzt mal, militarisiert werden können?
Naja, die Gefahr besteht. Nicht umsonst sind die Vereinigten Staaten dort und ich glaube, dass die NATO dort zwingend hinschauen muss. Denn der Versuch Chinas, Russland, der ist ja da. Ich würde gerne noch eine Bemerkung machen zu der Frage der Bodenschätze. Grönland heißt jeden herzlich willkommen, dort Bodenschätze zu heben. Das ist komplett offen.
Interessant.
Es gibt ein Aber. Wer dort eine Mine aufmachen will, fängt bei Null an. Also der steht auf dem Eis und darf anfangen, den ersten Spatenstich zu machen. Heißt, bis eine solche Mine steht und läuft, geht man von 20 bis 25 Jahren aus. Und eine solche Mine kann nicht 12 Monate im Jahr bearbeitet, genutzt werden aufgrund der Wetterverhältnisse. Das heißt, sie brauchen viel Zeit, viel Geld und in einer Range von 4-5 Monaten können sie dort eben Bodenschätze heben, vor allen Dingen seltene Erden. Und daran scheitert das. Aber jeder Amerikaner, jeder Europäer ist herzlich willkommen, dort Hand anzulegen. Und das wäre natürlich, also dieses Investment ist wirklich gewünscht, weil dort vor allen Dingen Gold, Blei, Uran und seltene Erden liegen, noch und nöcher. Wir könnten uns übrigens dadurch auch aus westlicher Sicht unabhängig machen von China. Aber es ist eben ein Langzeitprojekt.
Simon, du hast dieses Thema Militarisierung eingeführt. Vielleicht muss man das ein bisschen anders herleiten, sonst ist der Begriff zumindest missverständlich. Es geht ja nicht darum, sozusagen dort nur noch Kriegsschiffe fahren zu lassen, sondern es geht um die Aufrechterhaltung dann einer eventuell möglichen freien Seefahrt, also des Handels. Und was ja wahrscheinlich auch wenige oder nicht alle unserer Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, die NATO hat ja in verschiedenen Bereichen auf den Weltmeeren stehende Verbände, wo auch immer wieder deutsche Marineschiffe eingemeldet werden. Und da, glaube ich, ist die spannende Frage, ist das ein Bereich, den das Bündnis in seiner Kräfteplanung anders abbilden muss? Künftig werden wir Kräfte im Bündnis vorhalten müssen, die sicherstellen, dass dort dann im Zweifel die Seewege frei sind für internationalen Handel.
Das ist so. Also die Entfernung zu Reykjavik, zu Island, ist ein Hauch näher als zu New York. Man ist nämlich wirklich ganz nah an den Vereinigten Staaten. Man fliegt von Kopenhagen. Wie lange sind wir geflogen? Fast 4 Stunden. Also das ist nicht mal vor der Türe. Aber Sie haben recht. Es wäre natürlich von Bedeutung und durch diese Arctic Light, an der auch der Truppenversorger Berlin, unser deutscher Truppeneinsatzversorger Berlin mit dabei war, das ist ein Statement und das war schon mal eins, eben gespeist aus allen Ländern oder so gut wie oder vielen Ländern der NATO. Interessanterweise haben die Amerikaner die Südübung nicht mitgemacht. Sie haben von ihrem Stützpunkt aus, sind wohl Flugzeuge, haben sich mal eingeschaltet, US-Flugzeuge, aber grundsätzlich haben sie diese Übung nicht mitgemacht. Was ja auch, wenn man so will, ein Statement ist. Genau. Zeigt aber, dass wir Europäer natürlich durchaus unsere Präsenz haben. Und ja, es wäre wichtig, China das sehr schnell, sehr früh klar zu machen, weil meine Sorge ist, dass solange Trump der Präsident ist und was danach kommt, wissen wir nicht, dass dieses Deal machen, also Hauptsache Business, ja durchaus die Gefahr birgt, korrigieren Sie mich, dass es irgendwann mal zum Punkt kommt, wo Trump oder sein Nachfolger und die chinesische Administration sagen, wir machen 50-50.
Genau.
Weil jeder an jeder Stelle davon ausgeht, dass Trump eben die NATO Artikel 5, also gemeinsame Verteidigung, dann doch nicht so ernst nimmt, wenn es ein Profit für ihn persönlich und die Vereinigten Staaten gibt.
Und unter diesem Aspekt, Frau Strack-Zimmermann, hat Grönland ja eine Außenverteidigungssicherheitsstrategie im Grunde aufgestellt mit dem Titel Nicht über uns, ohne uns. Gerade auch mal aus deutscher Perspektive, haben wir da eigentlich eine Rolle, Grönland in irgendeiner Art und Weise gerade unter dem Gesichtspunkt zu unterstützen?
Ja. Zwar, wir haben uns auch mit der Polizei getroffen. Das war auch, wie immer, diese Reisen sind ja unglaublich, also man lernt richtig was. Wir haben uns mit der Polizei getroffen aus folgendem Grund. Es gibt dort einige Kreuzfahrtschiffe, übrigens gar nicht so wenig, die dort angeboten werden. Wenn die jetzt aus Deutschland kommen oder aus Europa, aus der Europäischen Union, dann ist das wunderbar. Es kommen aber auch Gäste aus anderen Ländern, die, wenn sie auf diesen Schiffen sind, sobald sie einreisen, einen EU-Stempel bekommen, nämlich den dänischen. Und damit können sie, wenn sie in Nuuk ankommen, zum Flughafen gehen und wenn dort nicht einer ganz genau hinguckt und der EU sich frei bewegen, ohne zwingend ein Visum zu haben. Und da hat die Grenzpolizei gesagt, brauchen sie dringend Unterstützung, um ihre Polizei auszubilden in Grenzfragen. Wie geht man mit diesen Pässen um? Auf was muss man achten? Und da hat man uns Europäer angesprochen, ob wir nicht Bundespolizei, also jetzt aus deutscher Sicht und aus der jeweils anderen Sicht, Polizei schicken kann, um die Grenzer in Grönland auszubilden. Und diese Chance, es wäre eine Riesenchance, dass wenn wir das machen, dass natürlich auch dieses Vertrauen in die Europäische Union, sie sind auf Augenhöhe, die beuten uns hier nicht aus, sondern die sind Partner, würde einen Riesensprung machen, abgesehen mal davon, dass es für uns ja auch wichtig ist.
Ist das nicht eigentlich eine Aufgabe für Frontex, das Letztgenannte? Auch das werde ja das Vertrauen in die Europäische Union dann im Zweifel stärken?
Ich glaube, dass es Grenzen gibt, die deutlich wichtiger sind, also dramatischer auf den Druck, der dort gemacht wird. Wenn man den Grönländern, und da es ihr Land ist, sie ausbildet und die Grönländer selber sich darum kümmern, glaube ich, wäre psychologisch klüger. Wie gesagt, es sind Einzelfälle bisher. Frontex wird ja vor allen Dingen dort gefragt, wo der besondere Massendruck ist.
Hat Europa eigentlich eine geopolitische Strategie für Grönland, für dieses Thema des Eises, Erschließen von Seewegen, Ressourcenverfügbarkeit, geopolitische Interessen als Europa selbst?
Ich würde sagen, ja, vielleicht weniger in Grönland, was aber jetzt offensichtlich geworden ist, denn Frau von der Leyen ist ja auch dorthin gereist, was ein sehr wichtiges Signal. Und im Gegensatz zum Vizepräsidenten der USA eben auch wirklich mit der nötigen Freude und Begeisterung auch begrüßt wurde, um das mal so zu sagen. Ich glaube schon, wir haben ja in Europa Einsätze, über die wenige sprechen, weil sie halt europäisch sind und wo ja auch Deutschland unter anderem daran beteiligt ist oder phasenweise, zum Beispiel, weil Sie von Seewegen sprechen, im Roten Meer gibt es den Einsatz Aspides. Das ist ein europäischer Einsatz. Dort waren wir ja auch anfangs mit einer Fregatte dabei. Das heißt, die Freiheit der Seewege, der freie Handel ist ein riesiges Thema. Das fängt im Roten Meer an. Letztendlich geht es auch Richtung Südostasien, Straße von Taiwan. Und da spielt natürlich dieser Seeweg hoch im Norden eine große Rolle. Ich würde aber mal behaupten, dass wir angesichts der Herausforderungen Russland, Angriff auf die Ukraine, was passiert im Westbalkan, unseren Fokus sehr stark nachvollziehbar dort haben. Aber es gibt Leute, und dafür gibt es ja auch uns, wenn ich das mal unbescheiden sagen darf, als Ausschuss, eben auch hinzuschauen, wo man vielleicht nicht primär hinschaut. Haben wir eine Strategie? Naja, es ist Learning by Doing. Es ist im Grunde, wenn wir jetzt mal die letzten 10 Jahre nehmen, wie das ganze Sicherheitsgefüge außer Tritt geraten ist. Das heißt, wir müssen ja nicht nur überall hingucken, wir müssen auch überall präsent sein. Herr Tauber, Sie sagten es ja gerade zu Recht, die NATO, das Gebiet wird größer. Ich glaube, dass Fachleute das schon wissen. Ist es in der Politik? Also deswegen sind wir hingereist und unsere Reise ist auch auf großes Interesse bei den Journalisten gestoßen. Das finde ich immer wichtig. Das lesen vielleicht nicht viele und hören nicht viele, aber es vervielfältigt sich irgendwann.
Das wäre sozusagen meine Schlussfrage gewesen. Also ich würde die sogar jetzt gerne noch erweitern, nach dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich wollte natürlich fragen, haben Sie den Eindruck, dass das in den Diskursen bei uns über die Medien ausreichend wahrgenommen wird? Das haben Sie jetzt mit Ja beantwortet. Und gibt es sowas wie einen Common Sense im Ausschuss nach der Reise? Dinge, wo Sie sagen, das sieht Europa oder der Ausschuss so?
Ja, ja. Also der große Unterschied, Herr Tauber, zum Deutschen Bundestag ist, dass in Europa, und das ist wirklich sehr erfreulich, über Parteien und über Länder hinweg, also gerade im Thema Sicherheit und Verteidigung, eng zusammengearbeitet wird. Das heißt nicht, dass im Rat, also da, wo die Regierungen vertreten sind, das erleben Sie ja jetzt auch gerade wieder, brauchen wir eine Drohnenwand oder nicht, anderes Thema, wo die Deutschen und Franzosen sagen, ja, wir wollen lieber was anderes. Das nicht, aber wir als Fachpolitiker in diesem Ausschuss, wir, die wir da hinfahren, haben dieselbe Einschätzung und waren alle gleich aus verschiedenen Ländern ja kommt, wirklich angetan. Und das finde ich sehr befriedigend an der Arbeit dort, dass wir als Fachpolitiker zu 99,9% das gleiche Feeling haben, also die in den Ausschuss gehen. Haben das, aber wir müssen es natürlich auch an die Kollegen herantragen, aber vor allen Dingen, und das ist die große Herausforderung in Europa, unseren Regierungen, jeder der eigenen Regierung klar machen, dass wir ein großes Interesse haben. Insofern war ich erfreut, dass unser Verteidigungsminister sofort auch bei der NATO-Übung, die Berlin eben beordert hat, dort hinzufahren. Das wurde auch begleitet, medial ganz gut. Um eben klar zu machen, wir fühlen uns in Verantwortung. Also ja, wir sehen das zusammen und Presse war gut, aber es kann natürlich immer noch mehr sein. Klar.
Deswegen machen wir diese Podcast-Folge genau. Und hoffen, dass noch ein paar Menschen mehr auf das Thema aufmerksam werden. Und ich denke, das war heute eine sehr intensive, eine sehr lehrreiche Folge mit ganz vielen neuen Informationen, ja. Nicht nur für die Menschen, die uns zuhören oder zuschauen, sondern auch für uns selbst, Timon. Ich glaube, das darf ich für uns beide sagen. Ja, deswegen Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie wieder im Sicherheitsrat dabei waren, uns schlau gemacht haben und den Fokus auf ein Thema gelenkt haben, das uns ganz sicher im 360-Grad-Approach, wie man so schön sagt, weiter beschäftigen wird. Vielen Dank, Timon.
Ja, Dankeschön.
Ich danke Ihnen für die Einladung und wünsche allen noch, wann immer Sie zuhören, einen guten Abend, eine gute Nacht und überhaupt alles Gute.